Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 5. Kapitel, wo Jesus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dies alles geschieht. Amen.
Immer wieder höre ich von Erwachsenen, liebe Gemeinde, dass sie gerne auch mal so etwas wie eine Glaubensunterweisung hätten, so ähnlich wie im Konfirmandenunterricht. Und immer mehr gibt es auch solche Glaubenskurse. Jetzt hat gerade einer angefangen in der Supernatur Falkensee, wo so ein paar Grundlagen des geistlichen Lebens behandelt werden. Deswegen habe ich ja auch schon zwei Predigtreihen gehalten. Einmal über das Glaubensbekenntnis und zum anderen über das Vaterunser, quasi die Basics des Glaubens. Beide Predigtreihen kann man auch noch bei unserer Homepage kirche-dalgo.de runterladen, sowohl als MP3 als auch als PDF, dass man es in Ruhe nochmal nachlesen kann, zum Hören, zum Lesen. 18 Predigten insgesamt, sozusagen die Grundlagen. Heute nun wollen wir sozusagen das, was noch fehlt, ergänzen. Die nächste Predigtreihe, nämlich die zu den Basics gehört, ist die Konsequenzen der 10 Angebote Gottes. Christsein und 10 Gebote werden ja im normalen, landläufigen immer sehr stark miteinander verbunden. Und das, nicht immer positiv. Denn fragt man mal die Leute auf der Straße nach dem Christsein, dann heißt es meistens, Christsein, das ist das, was man nicht darf. Immer Verbote und du darfst nicht und du sollst doch und du musst und so. Also Zwang, Einengung auf der ganzen Linie. Was für eine Unkenntnis über den Spitzenplan Gottes. Niemand empfindet doch eine Einengung dabei, wenn er zum Beispiel gewarnt wird, ey, du sollst nicht mit einem Stück Draht in der Steckdose rumfummeln. Oder du sollst keine Fliegenpilze essen. Kannst du natürlich beides machen, aber oft machst du das nicht. Weil die Konsequenzen so sind. Und eigentlich wundert mich diese Unkenntnis, denn in allen wichtigen Dingen unseres Lebens, da wollen wir es doch genau wissen. Wir wollen doch wissen, wo wir dran sind. Unser Kontostand auf Euro und Cent, bei der Gesundheit, wenn es irgendwo piekst, lässt man sich gleich untersuchen, bei der Zensur in der Schule. Nur auf dem allerwichtigsten Gebiet, nämlich dem Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen, sind viele nicht an Klarheit interessiert. Dann glaubt man irgendwie an irgendwas. Oder man gibt sich mit ein paar oberflächlichen Vorurteilen zufrieden, wie gerade schon erwähnt, Zwang, Einengung und so weiter. Doch wer von uns versucht, als Christ zu leben, der wird auch schon bemerkt haben, wie hilfreich es ist, dass Gott uns sozusagen eine Gebrauchsanweisung für seine Konstruktion Mensch mitgeliefert hat. Nicht umsonst werden diese 10 Gebote ja auch als die 10 großen Freiheiten beschrieben. Es sind ja keine Verbote und erst recht keine Gesetze. Denn ein Gesetz musst du befolgen und Verbot auch. Ein Gebot allerdings kannst du befolgen oder eben nicht. Ist deine Sache. Die 10 großen Freiheiten oder Angebote Gottes sind bestimmt von der Überschrift. Und um die soll es heute erstmal gehen, die Voraussetzung, damit man überhaupt versteht, was der Rest im Zusammenhang bedeutet. 2. Mose 20 stehen die 10 Gebote und als erstes steht da: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt und befreit habe. Die Gebote haben also ursprünglich und wortwörtlich zuallererst mit Befreiung zu tun und nicht mit Einengung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. ist als nicht irgendwer, der diese Gebote gibt, der nicht irgendwas absondert, seine eigene Meinung. Nein, hier steht die volle Autorität des Konstrukteurs dahinter, der weiß, was für sein Geschöpf Mensch optimal ist, am besten ist. Gott stellt sich hier als persönlicher Gott vor und er bietet an, wenn du mit mir leben willst, dann ist es für dich optimal, wenn du nach diesen 10 Grundregeln lebst. Schauen wir uns mal die Überschrift zuerst an. 6 Worte sind es. Das erste Wort lautet ich. Nun, wer kann ich sagen? Wenn ich das meine Konfis frage, heißt meist na icke. Genau, icke. Jeder Mensch, jede Person kann ich sagen, aber eben kein Gegenstand. Oder auch kein Tier kann ich sagen und darüber ein Bewusstsein entwickeln und über sich nachdenken. Und wenn Gott hier ich sagt, dann ist allein in diesem ersten Wort schon klar, Gott ist weder eine nebulöse Schicksalsmacht, so ein esoterisch wabernder Nebel oder so, weder ein verschwommenes Wesen, das man das Gute, die Energie oder die Macht nennt, wie auch immer, sondern Gott ist eine Person. Eine Person, die spricht, die fühlt, die denkt, die handelt, so wie wir. Das wird ja schon im ersten Kapitel der Bibel deutlich, wo Gott die Schöpfung aktiv schafft, wo er aktiv wird und zum Schluss sogar uns Menschen nach seinem Wesensabbild schafft. Das ist das Thema beim nächsten dann. Gott ist damit unendlich persönlicher als wir, während wir Menschen, eine mehr oder minder brauchbare Kopie von Gottes Wesen darstellen. Also schon im ersten Wort steckt drin, dass nicht der blinde Zufall oder die Willkür der Natur uns gegenübersteht, sondern wir haben es bei Gott mit einem ganz persönlichen Du zu tun, dem wir als Christen durch Jesus Christus zwar nicht ins Gesicht, aber ins Herz schauen dürfen. Das ist das erste, ich. Das zweite, ich bin. Nun, wenn wir beim Sprechen die Gegenwartsform gebrauchen, dann existiert ja das Gesagte noch. Gott war also nicht irgendwann mal, so wie sich viele vorstellen, der hat die Erde gemacht und die Schöpfung und jetzt sitzt er irgendwo in seinem Schaukelstuhl in der Ecke und langweilt sich. Also Gott war nicht irgendwann mal und ist jetzt weg. Er wird auch nicht irgendwann sein, so diese billige Vertröstung aufs Jenseits. Ja, später wird ja mal alles besser. Nein, Gott ist Gegenwart. Er ist, das heißt, er lebt, auch heute noch. Er ist nicht tot und er will sich um uns kümmern in unserem Alltag. Denn ich bin der Herr. Gott ist nicht irgendeiner von vielen Mächten, sondern der Herr. Neben ihm gibt's keinen Stärkeren. Es gibt zwar viele Mächte, die stärker sind als wir. Ob sie nun Angst heißen oder Tod, Depression, Leistungsdenken, Zeitgeist oder sonst wie. Aber es gibt keine Macht, die stärker ist als der lebendige Gott. Das heißt natürlich nicht, dass uns immer gut gehen würde, klar. Das wäre ja auch nicht unbedingt optimal. Aber das heißt, dass Gott alles unter Kontrolle hat und nicht wie so ein alter Opa irgendwo Däumchen dreht und in der Ecke sitzt und sich wundert, was aus dieser Welt geworden ist. Und er wird mit dieser Welt zum endgültigen Ziel kommen. Denn er allein ist der Herr, das vierte Wort, der Herr der ganzen Welt, der Herr aller Völker und Machthaber. Und nicht die sind die Herren, die sich in der Welt als Herren und Tyrannen aufspielen und die Macht vielleicht über Bomben haben und Terror. Nein, Gott ist der Herr. Und gerade deswegen gibt er uns ja auch diese Gebrauchsanweisung für sein Geschöpf Mensch in Form der 10 Angebote. Also, wenn ich der Herr dein Gott bin, dann ist es optimal für dich, wenn du zum Beispiel nicht lügst. Warum? Weil Lügen Vertrauen zerstört, Beziehungen kaputt macht und so weiter. Und jetzt kommt die große Überraschung. Das fünfte Wort. Wieder einmalig in allen Religionen, genau wie das Weihnachtsfest. Gott sagt als fünftes Wort dein. Ein besitzanzeigendes Fürwort, Personalpronomen. Dein Gott, der Herr über sämtliche Materie, über Raum und Zeit und das Universum, was wir überhaupt nicht uns vorstellen können, er lässt sich so weit herunter, dass er sagt, dein Gott. Der Unterschied zwischen einem gestaltlosen Nirvana oder einem völlig distanzierten Allah könnte nicht größer sein. Nie wird ein Moslem Allah zu sehen bekommen, nicht einmal im Paradies. Und nirgendwo hört er im Koran, dass Allah den Menschen liebt oder sogar sein himmlischer Vater sein will. Allah hat im Koran 99 Namen. Er wird oft als der Barmherzige beschrieben, aber ein Beweis dieser Barmherzigkeit oder sogar seiner Liebe, den gibt's nicht. Ganz anders beim Vater von Jesus Christus, wo etwas Einmaliges wie Weihnachten geschehen ist und Gott ein Mensch wird, damit wir überhaupt mit unserem kleinen, begrenzten Verstand etwas von dieser Liebe und Größe Gottes kapieren. Aber eben auch Karfreitag, wieder einmalig, oder Ostern, wo Gott in Jesus Christus freiwillig für uns stirbt und durch die Auferstehung den Tod besiegt. Gott ist Person, das haben wir gehört, jetzt will er persönlich werden für uns. Er möchte also schon damals eine persönliche Beziehung zu jedem Menschen aufbauen, zu jedem seiner Geschöpfe, damit diese Geschöpfe auch zu seinen Kindern werden. Denn ehe ich sagen kann, Herr, ich möchte mit meinem ganzen Leben dir gehören, sagt Gott schon, ich will dir gehören, ganz persönlich. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Ich war knapp 18, als ich es kapiert habe und habe gemerkt, Gott hat schon alles vorbereitet. Denn für Gott bist du nicht eine Nummer, nur ein Teil der Masse Mensch, sondern ein Individuum, ein geliebtes Kind des Vaters. Er möchte für dich da sein, für dich Zeit haben. Und mit ihm kannst du im Gebet über alles reden, was dich freut oder bedrückt. Das war die Überschrift. 6 Worte. Jetzt sagt er weiter zu Israel, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Und für uns heißt das, Gott ist der Herr sowohl der Welt als auch der persönlichen Lebensgeschichte. Nicht unsere Tatkraft oder unsere Leistung oder eine Kette von Zufällen bestimmt dies, sondern Gott gestaltet. Wenn wir ihm irgendwann mal persönlich begegnen, da hat er schon vorher für uns den entscheidenden Liebesdienst getan. Er hat uns durch Jesus Christus aus der Sklaverei dieser Welt mit ihren Abhängigkeiten befreit. Wir müssen nicht mehr nach Leistung, nach Anerkennung und so weiter schielen, denn so vieles, wie gut das auch ist, das Leben hängt davon nicht ab. Und deswegen möchte ich das erste Angebot an uns heute nochmal konkret machen. Es lautet, wenn ich der Herr dein Gott bin, die Überschrift, dann brauchst du keine anderen Götter mehr haben. Und dabei geht es bei den anderen Göttern nicht zuerst um andere Religionen. Auch nicht um die 300 Millionen Götter im Hinduismus. Nein, so viel haben wir hier in Deutschland nicht. Aber ich schätze, 80 Millionen Götter werden es schon sein. Denn wenn die Überschrift nicht gilt, dass der Herr unser Gott ist, dann macht sich ja jeder seinen eigenen kleinen privaten Gott. Denn Götter sind Dinge oder Vorstellungen, die wir an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Quasi die größte Priorität, nach dem wir leben, woran wir denken, worauf wir streben und so weiter. Martin Luther hat das mal wieder in unnachahmlicher Kürze formuliert. Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Und es gibt kaum etwas, was die Menschen nicht vergöttern. Für den einen ist es die Karriere. Möge es irgendwo oben landen, was Bedeutendes sein. Der andere gibt alles dran, um sein Image aufzubessern, einen guten Ruf zu haben, als sportlich, als fit, als intellektuell, als sonst was zu gelten. Manche Männer vergöttern ihr Auto, putzen ständig, waschen, gucken oder den Sport, den Fußball, kein Spiel versäumen. Andere opfern ihre Gesundheit für ihre Karriere oder um viel Geld zu verdienen. Klar, Kohle, Kohle, über alles. Die Mütter vor allen Dingen vergöttern ihre Kinder und packen es dann nicht, wenn sie größer werden und aus dem Haus gehen. Und bei den Konfis und Jugendlichen ist es all das, was einen so fasziniert, dass man kaum noch davon loskommt. Wenn man mal durch Spandau geht, wie ich gerade gestern, ständig sieht man die Leute immer so mit ihrem Smartphone durch die Gegend rennen, nicht mal um Infos zu haben, sondern die nächste Spiele-App schon wieder auszuprobieren. Oder irgendeinen bei Twitter oder WhatsApp oder irgendeine Nachricht zu schicken. Das sind heute die moderneren Götter. Wie gesagt, die Dinge sind ja an sich alle nicht schlecht. Sie sind gut, wenn wir sie gebrauchen können, sie gehören zum Leben. Aber wenn irgendetwas davon wichtiger wird als der lebendige Gott, dann ist es wie bei einer Radnabe beim Fahrrad, die sich sozusagen aus dem Zentrum verschiebt. Das Rad läuft nicht mehr rund, sondern fängt an zu eiern. Es wird wörtlich exzentrisch, raus aus dem Zentrum. Und das bedeutet, irgendwas läuft in unserem Leben dann nicht mehr rund. Es fängt an zu knirschen. Und wir jagen dem Glück vielleicht dann noch mehr hinterher und hoffen, es irgendeinmal einholen zu können. Deswegen für Sie heute ein paar Fragen aufgrund dieses ersten Angebotes Gottes. Was ist eigentlich das Wichtigste in Ihrem Leben? Worauf verlassen Sie sich, wenn es darauf ankommt? Wen oder was fürchte ich mehr als den lebendigen Gott? Bloß nicht, das ist mir peinlich. Menschen, Misserfolge, die Zukunft, das Altern, das Sterben. Oder für die Jüngeren, womit beschäftige ich mich gedanklich am meisten? Wofür bin ich bereit, Zeit, Geld und Energie und Kraft einzusetzen? Und auf der anderen Seite, wie viel Zeit nimmt eigentlich Gott jeden Tag in meinem Leben ein? In der Regel sind es weniger als 15 Minuten, also nicht mal 1% des Tages. Wenn Gott wirklich der Herr mein Gott ist, naja, die Frage nach den Prioritäten. Gottes Gebot bietet dir hier an, du darfst frei sein, weil dich die Bindung an mich von allen Abhängigkeiten in jeder Form befreit. Das war das Thema bei der Silvesterpredigt, Freiheit und Bindung. Konkret ausgedrückt, wenn Gott der Herr wirklich dein Gott ist, dann will er dir damit sagen, halt dich doch an mich und du wirst im tiefsten Sinne frei von all diesen Abhängigkeiten. Dann brauchst du keine Angst mehr haben, weder vor der Macht der Menschen, noch um dein Geld oder dein Vergnügen. Diese Angst macht dich doch nur zum Sklaven, wenn du dein Herz an Menschen oder Sachen hängst. Wenn ich der Herr dein Gott bin, dann werde ich dir alles geben, was du zum Leben brauchst und was du eigentlich nötig hast. Na, das ist doch ein Angebot. Zum Schluss dieser ersten Gebote predigt noch eine kleine Fabel. Es war einmal eine Spinne. Eine Spinne, die wanderte über ihr ausgedehntes Netzwerk, ihr Spinnennetz, und überlegte, ob sie nicht ein paar Fäden davon einsparen könnte. Modern ausgedrückt, sie wollte ihren Betrieb rationalisieren. Sie wollte die Fäden einsparen, die ungeeignet waren, um einen fetten Bissen einzubringen. Auf ihrer Besichtigungstour durch ihr ausgedehntes Netz fand sie einen Faden, der offensichtlich zwecklos war. Er lief einfach nur in die Höhe, weiter nichts. Und so biss sie diesen Faden ab. Und? Tja. Dann fiel das ganze Netz in sich zusammen, denn es war der Faden, an dem wortwörtlich alles hing. Eine sehr tiefsinnige Fabel, finde ich, denn wenn wir den Faden nach oben, den Faden des Vertrauens auf und zu Gott abreißen lassen, dann entsteht in unserem Leben Chaos, Unzufriedenheit. Wir werden, wie gesagt, anfangen zu eiern. Die vermeintliche Freiheit entpuppt sich dann nach einiger Zeit als eine schreckliche Gebundenheit an so viele Dinge, die uns nun wirklich einengen. Ohne diese Verbindung zu Gott stürzt letztendlich alles zusammen. Denn wenn der lebendige persönliche Gott nicht der Herr unser Gott ist, dann hat auch unser Leben keinen festen Halt, keinen Faden mehr, an dem sich der Sinn unseres Lebens mit Zufriedenheit, aber auch mit Sterben und Ewigkeit orientieren kann. Und das sollten wir bei Wertediskussionen oder den ganzen politischen oder ethischen Diskussionen nicht vergessen. Denn verhalten kannst du dich ja nur, wenn du auch eine Haltung hast, also weißt, was du willst, was du nicht hast. Eine Haltung, die dich festhält. So wie ein Bergsteiger, wenn er solche Haken in den Berg einhaut und sich daran festhält. Eine Haltung, die dich festhält, der Faden nach oben, das Vertrauen zu Gott. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir das alles nicht nur im Kopf haben, sondern mit dem Herzen begreifen. Gott, der Herr, will unser persönlicher Gott und Herr werden und uns durch seine Gebote nicht einengen, sondern eine Lebenshilfe, eine Gebrauchsanweisung geben, gerade dann, wenn man die Orientierung im Leben verliert oder verloren hat. Das Angebot Gottes ist, dass er uns alles nehmen möchte, was uns an falschen Vorstellungen und Faktoren von ihm weg und damit in die Unzufriedenheit treiben würde. Aber dass er uns alles geben möchte, was wir zum Leben wirklich brauchen. Amen. Was bist du doch für ein toller Gott? Du stellst dich extra vor, Herr, dass wir dich kennenlernen können. Du wirst Mensch in Jesus Christus, dass wir dich begreifen können. Und du hilfst uns, unser Leben zu bewältigen, wenn wir darauf eingehen. Und so bitten wir dich, dass du uns bei unserem geistlichen Gesundheitscheck hilfst, die genannten Fragen nach den Prioritäten in unserem Leben ehrlich zu durchdenken. Dass wir uns eingestehen, wo in unserem Leben noch Götter sitzen, die dir den ersten Platz streitig machen und uns damit letztendlich schaden. Herr, hab Dank für deine Angebote, die echte Lebensqualität beinhalten. Hilf uns dazu, dass wir sie wirklich verstehen, annehmen und uns dafür entscheiden, danach zu leben. Andere Menschen sollen sehen, wie toll es sich damit leben lässt, wie du unseren Horizont erweiterst und uns zu Menschen machst, die das Leben in deiner Gemeinschaft richtig genießen können. Dafür sei dir Dank, o Herr. Amen.